Heute käme mal nicht aus der Bibel, sondern aus irgendeinem Buch von Goethe, aus Goethes Faust oder aus Grimms Märchen, ja, eine biografische Predigt zu Rumpelstilzchen oder eine Reihenpredigt zu Frau Holle, eine Vers-für-Vers-Auslegung von Hänsel und Gretel. Ich glaube, Gerd und Albert würden sehr unruhig werden auf den Plätzen und zutiefst bereuen, mich eingeladen zu haben, müssten sich in den nächsten Wochen viel um Schadensbegrenzung bemühen. Wir würden hier aus dem Gottesdienst gehen, wahrscheinlich verärgert, hoffentlich verärgert. Vielleicht einige etwas amüsiert, aber in jedem Fall leer. Nicht gestärkt, nicht herausgefordert, nicht ermutigt. Irgendwas wird fehlen, oder? Wir hätten vielleicht Geschichten gehört, Märchen gehört, aber nicht das Wort Gottes. Aber stellt euch mal vor, es gäbe in den Gottesdiensten hier überhaupt keine Predigten mehr. Wir würden Sonntag für Sonntag zusammenkommen, Veranstaltungen durchführen, zwecks Förderung sozialer Kontakte und pünktlich nach der Spendensammlung den Gottesdienst beenden. Aber es gäbe keine Predigt mehr und auch der Moderator, der Bruder, der den Gottesdienst leitet und die Musiker hätten kein Wort mehr von Gott hier in der Gemeinde, Sonntag für Sonntag. Spätestens nach einigen Wochen würden sich einige Gemeindemitglieder mal in den Nachbargemeinden umsehen. Aber stellt euch mal vor, auch da gäbe es keine Predigten mehr. Hier gibt es ja viele Gemeinden in der Gegend und in keiner Gemeinde würde mehr gepredigt werden. Gar nichts. Sagt man sich, gut, es gibt ja noch das Internet. Wir laden uns die Predigten runter und hören im Internet die Predigten an. Und wir klicken uns durchs Internet und stellen fest, auch dort gibt es überhaupt keine Predigten mehr zu hören. Was wäre da? Uns würde das Wort Gottes hoffentlich recht bald sehr, sehr fehlen. Wir würden danach hungern. Wir würden es vermissen. Das Thema meines ersten Vortrags heute lautet: Vermisst. Das Wort Gottes. Der Predigttext kommt aus Amos Kapitel 8, die Verse 11 bis 14. Das sind die letzten vier Verse im achten Kapitel, bevor wir dann das finale neunte Kapitel anschauen. Ich möchte den Text wie immer zunächst einmal am Stück vorlesen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, Herr, da sende ich Hunger ins Land. Nicht Hunger nach Brot und nicht Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Und sie werden wanken von Meer zu Meer und von Norden bis zum Osten. Sie werden umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen und werden es nicht finden. An jenem Tag sinken die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst ohnmächtig dahin, die dabei der Schuld Samaria schwören und sagen, so wahr dein Gott lebt, Dan, und so wahr der Weg nach Beersheba lebt. Sie werden fallen und nicht mehr aufstehen. Ein sehr interessanter Text, ein sehr herausfordernder Text. In den Versen 11 und 12 geht es zunächst einmal um die Abwesenheit des Wortes Gottes. Da heißt es, siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Amos kündigt an, in Zukunft wird etwas passieren. Hört mal ganz genau hin. Durch das Wort siehe möchte er die Aufmerksamkeit bei den Zuhörern wecken. Gott wird eine Hungersnot in das Land schicken. Aber es wird nicht eine solche Hungersnot sein, wie ihr denkt. Diesmal ist hier nicht die Rede von einer gewöhnlichen Hungersnot. Eine gewöhnliche Hungersnot hatten wir in Amos 4, in den Versen 6 bis 8. Da heißt es, der Herr sagt, ich schickte euch eine Hungersnot, sodass es in den Städten und Dörfern nichts mehr zu beißen gab. Das kam von mir, trotzdem seid ihr nicht umgekehrt. Und in Vers 8, von überall her schleppten die Leute sich halb verdurstet zu einer Stadt, die noch Wasser hatte, aber es reichte nicht für so viele, trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Eine gewöhnliche Hungersnot gab es bereits, das Volk ist aber nicht umgekehrt, es gab nicht den gewünschten Erfolg. Deswegen schickt Gott hier eine ganz andere Hungersnot ins Land. Es ist eine Hungersnot nicht nach Brot und es ist nicht ein Durst nach Wasser, sondern es ist ein Hunger die Worte des Herrn zu hören. Es geht also um einen Hunger nach Gottes Wort, ein tiefes inneres Verlangen, ein Wort von Gott zu bekommen. Man könnte beim oberflächlichen Lesen meinen, das ist eine positive Verheißung. Ja? Die Leute haben wieder Hunger nach Gott. Das klingt ja nach Erweckung. Aber ihr Lieben, diese Verheißung ist nicht positiv. Es geht hier nicht um Gnade. Es geht nicht um Erweckung. Es geht um ein Gericht. Und in Vers 12 heißt es, sie werden, hier wird geschildert, wie sich die Hungersnot jetzt äußert. Sie werden wanken von Meer zu Meer und vom Norden bis zum Osten. Sie werden umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen und werden es nicht finden. Was passiert, wenn man hungrig ist? Man sucht sich etwas zu essen. Wenn der Hunger nach Gottes Wort eintritt, werden die Menschen verzweifelt nach Gottes Wort suchen. Es steht hier im Text, sie werden wanken. Das heißt, sie werden umherirren, von der Not getrieben, von Meer zu Meer und vom Norden bis zum Osten. Es gibt Ausleger, die hier im Text geografische Angaben sehen wollen. Wir müssen wissen, von Amos Sicht aus ist im Süden das Tote Meer. Im Westen ist das Mittelmeer. Und wenn hier dann der Norden und Osten erwähnt wird, dann sind ja alle Himmelsrichtungen erwähnt. Ja, von Meer zu Meer meint vom Süden, vom Toten Meer bis zum Mittelmeer, also Süden und Westen. Und dann haben wir die beiden anderen Himmelsrichtungen, Norden und Osten. Das Problem dabei ist, in der Bibel wird diese Wendung von Meer zu Meer eigentlich immer bezogen, um eine weltweite, um eine Suche bis an die Enden der Erde zu beschreiben. Dann stellt sich die Frage, aber was meint jetzt Norden und Osten? Warum erwähnt gerade Amos diese beiden Himmelsrichtungen? Ich denke, er greift sie einfach exemplarisch auf, um deutlich zu machen, es wird eine weiträumige Suche nach dem Wort Gottes geben. Die Leute werden bereit sein, längere Strecken in Kauf zu nehmen, weil sie sich in anderen Gegenden des Landes ein Wort von Gott erhoffen. Vielleicht gibt es ja in der Nachbargemeinde noch eine Predigt. Wir gehen mal in die Hauptstadt, vielleicht gibt es dort noch einen Prediger. Würden die Israeliten damals schon googeln können, würden sie in der Suchmaschine Gottes Wort eingeben, aber sie bekämen die Antwort, keine Suchergebnisse gefunden. Sie finden kein Wort von Gott und nicht, weil sie nicht gründlich gesucht haben, sondern weil Gott sein Wort aktiv zurückgezogen hat. Das ist das Gericht. Gott sendet den Hunger, aber nimmt das Essen weg. Gott schickt das Verlangen, aber entzieht das Objekt des Verlangens. Und somit bleibt die Sehnsucht nach Gottes Wort ungestillt. Jetzt stellt sich uns sicherlich die Frage, warum macht Gott so etwas? Ich meine, ist Gott nicht viel daran gelegen, dass die Menschen sein Wort hören und umkehren? Warum schweigt er, wenn er doch ein redender Gott ist? Das passt doch irgendwie nicht mit Gott zusammen. Der offenbarende Gott offenbart sich nicht mehr, der sprechende Gott spricht nicht mehr, erhöht sich in Schweigen. Wir würden sagen, Gott stellt auf lautlos. Warum? Die Antwort lässt sich aus dem Zusammenhang des gesamten Buches erschließen. Israel hat das Wort Gottes permanent mit Füßen getreten. Schaut mal, schon bereits in Kapitel 2, das ist ein Text, den wir uns am ersten Abend angeschaut haben, da heißt es, als meine Zeugen habe ich aus eurer Mitte Propheten berufen. Und Männer, die sich mir geweiht haben, so ist es doch, ihr Leute von Israel, sagt der Herr. Aber meinen Geweihten habt ihr Wein zu trinken gegeben und den Propheten habt ihr verboten, in meinem Namen zu sprechen. Gott sendet Prediger ins Land. Er will zu den Menschen reden, aber die Prediger bekommen einen Maulkorb aufgesetzt. Sie werden mundtot gemacht. Und jetzt hätte Gott ja eigentlich schon sagen können, okay, sie wollen nichts hören. Sie bekommen nichts mehr zu hören. Aber das tut Gott nicht in seiner Geduld, in seiner Gnade. Er schickt jetzt Amos, einen weiteren Propheten ins Land, um trotz der Negativerfahrung nochmal zu dem Volk zu reden. Und sie werden durch Amos dauernd aufgefordert, zu hören, auf das Wort Gottes zu hören. Ich habe zu Hause auf meinem Laptop ein Bibelprogramm, das kann Statistiken erfassen, wie oft welches Wort in welchem Buch verwendet wird. Das Wort hört, die Aufforderung hört, findet sich prozentual im Alten Testament bei Amos am zweithäufigsten. Das heißt, nur in einem anderen Buch wird prozentual gemessen an der Wortzahl, die sich in diesem Buch befinden, häufiger das Wort hört gesagt. Aber sonst finden wir es bei Amos von 39 Büchern im Alten Testament an zweiter Stelle. Wir finden es dauernd. Amos 3, Vers 1. Hört dies Wort, das der Herr über euch redet, ihr Söhne von Israel. Amos 3, 13. Hört und bezeugt es gegen das Haus Jakob. Amos 4, Vers 1. Hört dies Wort. Amos 5. Hört dies Wort. Amos 7, Vers 16. Und nun höre des Herrn Wort. Amos 8, Vers 4. Hört dies. Wir merken, Gott redet und redet. Es gibt massenweise Wort Gottes für das Volk. Aber wie reagiert das Volk auf die Predigt von Amos? Wir haben es gesehen in Amos 7, Vers 10. Da sandte Amasja, der Priester in Bethel, zu Jerobeam, den König von Israel, und ließ ihm sagen, der Amos macht gegen dich einen Aufruhr im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Und infolgedessen wird Amos in Versen 12 bis 13 des Landes verwiesen. Amasja sagt zu Amos, geh weg von hier, Seher, verschwinde nach Juda. Dort kannst du dein Brot verdienen und weissagen, was du willst. In Bethel jedenfalls wirst du nicht länger Prophet sein, denn dies hier ist ein Staatsheiligtum, das dem König gehört. Schon wieder. Gott redet durch den Propheten und sie wollen nicht hören. Und deswegen dreht Gott jetzt in unserem Vers, in unserem Kapitel, den Spieß in einer gewissen Weise um. Ja, bisher war es so, Gott redet, das Volk will nicht hören. Dann sagt Gott, okay, wir machen es jetzt mal andersrum, ihr wollt hören, aber ich rede nicht mehr. Ihr sollt wissen, wie sich ein einseitiger Wunsch nach Kommunikation anfühlt. In Vers 14 sehen wir einen weiteren Grund, warum Gott sein Wort entzieht. Da heißt es von dem Volk, die da bei der Schuld Samarias schwören und sagen, so wahr dein Gott lebt, Dan, und so wahr der Weg nach Beersheba lebt. Was ist hiermit gemeint? Gott zieht sein Wort zurück, weil das Volk andere Götter anbetet. Die Schuld Samarias, die hier im Text erwähnt wird, da ist offensichtlich von dem Baalskult die Rede. So wahr dein Gott lebt, Dan. Was war nochmal in Dan? Für die, die an den Tagen dabei waren, was war in Dan? In Dan stand das Kalb, das Jerobeam der Erste dort aufgebaut hat. Sie beten also nicht Gott an, sie beten einen Götzen an. Und dann heißt es hier weiter, so wahr der Weg nach Beersheba lebt. Beersheba war auch ein religiöser Ort. Dort hat sich Gott Abraham, Isaak und Jakob geoffenbart. Und diese Menschen haben diese Orte, haben den Ort zu einem Wallfahrtsort gemacht. Deswegen heißt es ja so war der Weg nach Beersheba lebt. Sie sind dahin gepilgert, wie Moslems heute nach Mekka pilgern. Das war eine Kultstätte für das Volk. Dort haben sie Götzen verehrt. Und deswegen sagt Gott, dann rede ich nicht mehr mit euch. Schaut mal, wie ihr ohne mich klarkommt. Ich bin raus. Von mir hört ihr nichts mehr. Interessanterweise finden wir das in der Bibel gar nicht so selten, dass Gott nicht mehr redet. In Samuel 3, Vers 1, diesen Vers habe ich bereits zitiert, da heißt es, in der Richterzeit, in einer Zeit, die von Gottlosigkeit geprägt war, in jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. Schaut mal, der Punkt ist, wenn der Mensch nicht hören will, dauerhaft nicht hören will, dann bekommt er auch nichts mehr zu hören von Gott. Das war bei Saul das Gleiche. Saul handelt kontinuierlich gegen Gottes Wort und Gott offenbart Saul nicht mehr seinen Willen, sodass er am Ende seines Lebens zur Totenbeschwörerin gehen musste. Nicht musste, er hat sich dafür entschieden, um ein Wort aus dem Jenseits zu bekommen. Jetzt sagen sich vielleicht einige hier, na gut, das war Altes Testament. Aber macht Gott so etwas auch im Neuen Testament, dass er sein Wort entzieht? Er macht es. Jesus und die Pharisäer. Jesus redet in Gleichnissen, damit die Pharisäer es nicht verstehen, was er sagt. Der Punkt ist, die Pharisäer, die hatten die Bibel, die hatten die Tora. Sie hätten den Messias erkennen müssen. Sie haben sich dagegen entschieden und deswegen sagt Jesus, jetzt kommt mein Gericht, ich rede in Gleichnissen, damit ihr nicht versteht. Also wir sehen es auch im Neuen Testament, dass Gott sein Wort entziehen kann. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist mit die schlimmste Form des göttlichen Gerichts. keine Weisung mehr, keine Unterweisung, keine Zurechtweisung, kein Trost, keine Ermutigung, keine Offenbarung, nichts. Einfach nur Stille. Stille und Schweigen ist eben auch eine Antwort. Jetzt wollen wir den Bogen spannen, ein bisschen mehr auf uns beziehen. Die Frage entsteht hier zunächst einmal, wenn wir das sehen, das ist ja eine Ankündigung, unsere Verse, eine Prophetie im klassischen Sinn. Die Frage entsteht, hat sich diese Hungersnot in der Geschichte bereits erfüllt? Ist sie bereits eingetreten oder steht sie vielleicht noch aus? Ich bin mir sicher, diese Prophezeiung hat sich bereits erfüllt, entweder im Exil oder in der zwischentestamentlichen Zeit. Wir müssen wissen, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament liegen 400 Jahre. Der Prophet Maleachi, das ist das letzte Buch im Alten Testament, und dann fängt das Neue Testament ja mit Matthäus an. Dazwischen liegen 400 Jahre, in denen Gott nicht mehr geredet hat. Erst dann kam ja Johannes der Täufer wieder. Und ich denke, in dieser Zwischenzeit hat sich diese Prophetie bereits erfüllt. Aber man muss auch feststellen, Gott hat ja mehrmals in der Geschichte sein Wort entzogen. Das heißt, es ist eigentlich ein Handlungsprinzip Gottes. Er tut es immer wieder. Und ich frage mich, ihr Lieben, kann es sein, dass wir heute zum Teil von sehr ähnlichen Phänomenen sprechen können? Ich meine, theoretisch haben wir ja alle Zugang zur Bibel. Ja, wir haben in unserem Land, Gott sei Dank, genug Bibeln. Aber kann es sein, dass die Bibelkritik vielen Menschen in unserem Land den Zugang zum Wort Gottes verbaut hat? Klaus Berger ist ein ehemaliger Professor für Neues Testament. Er hat an der Universität Heidelberg gelehrt und er hat ein Buch herausgegeben mit dem Namen Die Bibelfälscher, wie wir um die Wahrheit betrogen werden. Dieses Buch ist eine zornige Abrechnung mit der Bibelkritik in unserem Land. Er schreibt, die Bibel, alles Lug und Trug, dieses Buch ist ein Aufschrei, denn 200 Jahre fleißig und intelligent betriebene Bibelwissenschaft hat eine volkskirchliche Wüste hinterlassen. Der Zustand der Kirchen auf evangelischer wie katholischer Seite ist zu einem nicht unwesentlichen Teil jener schonungslosen Zerstörung zu verdanken, die von den Bibelwissenschaften ausging. Denn wenn schon die Bibel, wie gerade die Reformation feststellte, die maßgebliche Grundlage für das Christentum ist, kann eine systematische Zerstörung dieser Grundlage nicht ohne Folgen bleiben. Zerschlagen wurde wirklich systematisch alles Porzellan, von der Geburt in Bethlehem bis zur Himmelfahrt, von der Jungfrau Maria bis zu den Mahlzeiten mit den Auferstandenen. Dieses Buch versteht sich als dringender Appell zu einer Reformation der sogenannten historisch-kritischen Exegese. Viele Menschen in Deutschland, leider darunter auch viele Pfarrer und Pastoren, die an den Universitäten ausgebildet wurden, wo überwiegend bibelkritische Professoren lehren, sie haben sich auf einen Weg begeben, Gottes Wort nicht mehr für Gottes Wort zu halten. Gottes Wort wird zerstückelt. Gottes Wort wird auseinandergerissen. Gottes Wort wird als eine fehlerhafte Sammlung von Mythen und Legenden angesehen. Und ihr Lieben, das hat immer Auswirkungen. Das hat immer Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf unsere Lehramtsstudenten, die Religion studieren. Sie werden mit der Bibelkritik konfrontiert. Die Bibelkritik kann mehr und mehr in die Gemeinde kommen. Das hat Auswirkungen auf unser ganzes Land. Schaut mal, wir leben im Mutterland der Reformation. In jedem Dorf in Deutschland steht eine Kirche. In jeder Kirche befindet sich eine Kanzel, von der Sonntag für Sonntag gepredigt wird, aber leider vielerorts nicht mehr das Wort Gottes. Wir leben im Mutterland der Reformation, aber es herrscht Hungersnot. Man landet in den Kirchen ausschließlich bei Themen wie Deutschland muss gerechter werden. Wir brauchen alle eine Krankenversicherung. Ja, das sind an sich gute Anliegen, aber die Frage nach dem eigentlichen Sinn des Lebens wird davon abgetrennt. Da kommt eine Andacht im Radio. Wisst ihr, worüber der Prediger predigt? Über seinen Garten. Da hat er die Möglichkeit, Hunderte, Tausende Zuhörer mit dem Wort Gottes zu konfrontieren. Worüber predigt er? Über seinen Garten. Ich meine, ich mag meinen Garten auch, aber wehe mir, wenn ich über meinen Garten predige. In der Idea Spektrum war vor einiger Zeit zu lesen, Pastorinnen predigen diesen Sommer Romane. das ist unser Land. Eine weitere Auswirkung der Bibelkritik begegnet uns in den Büchergeschäften. Meine Frau und ich gehen gerne gemeinsam in der Stadt bummeln. Wenn wir ohne Kinder unterwegs sind, gehen wir auch gerne mal in Büchergeschäfte rein. Wir schauen uns sie von innen an. Thalia, Meiersche und Co. heißen die zumindest bei uns. Und drin, wenn wir in einem Büchergeschäft sind, trennen sich immer unsere Wege. Meine Frau geht dann in die Abteilung Kinderbücher oder Kochbücher und ich gehe meistens in die Abteilung Theologie oder Religion. Und ich habe letztens mal so ein kleines Experiment gemacht. Ich habe gesagt, angenommen, ich wäre nicht Christ. Ja, also das will ich eigentlich nicht annehmen, aber jetzt einfach hypothetisch. Und ich bin auf der Suche nach Gott. Jetzt gehe ich in dieses Büchergeschäft rein und ich bin wirklich offen, werde ich zu Jesus geleitet werden. Ich habe ein Foto gemacht in diesem Bücherladen. Ich gehe rein und ich stehe vor der Wand und sehe jede Menge Bücher von Eugen Drewermann. Also volle Palette Eugen Drewermann. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wer ist Eugen Drewermann? Drewermann ist Theologe. Der ist bekannt für seine tiefen psychologischen Deutungen der Bibeltexte. Die Abiturienten unter uns, sie werden Sigmund Freud kennen und vielleicht auch viele andere. Was er eigentlich macht, ist, Drewermann wendet Sigmund Freud auf die Bibel an. Er glaubt nicht an die Jungfrauengeburt, er glaubt nicht an ein leeres Grab, er glaubt nicht, dass Jesus Gott war. Die katholische Kirche sogar hat ihm die Lehrerlaubnis erzogen. So konsequent waren sie immerhin. Aber Drewermann schreibt weiterhin fleißig Bücher. Jetzt bin ich offen für den Glauben und ich denke mir, ach, so viele Bücher von Drewermann, das muss ja ein guter Autor sein. Und ich lese als offener Mensch Drewermann und ich bekomme gesagt, ach, Jesus ist gar nicht auferstanden. Ich schaue weiter, ich bin ja offen für das Evangelium und ich sehe da das Buch von Reza Aslan, ein iranisch-amerikanischer Religionswissenschaftler und ich denke mir, der muss es doch wissen. Ein promovierter Religionswissenschaftler. Und ich lese das Buch, es ist ja ein Buch nur über Jesus. Und ich lese es und ich lese, Reza Aslan sagt, wisst ihr was? Jesus war überhaupt kein Friedefürst. Jesus war ein Gotteskrieger. Ein Zelot, der das Land gewaltsam von den Römern befreien wollte. Und deswegen haben sie Jesus am Kreuz hingerichtet. Er war ein Verbrecher. So was steht in unseren Bücherläden. Ach, und daneben Christopher Hitchens, ein Buch mit dem Titel Der Herr ist kein Hirte. Nicht sehr ermutigend, der Titel, oder? Stellt euch mal vor, ich bin nicht Christ, ich bin auf der Suche nach Gott, vielleicht habe ich einen Schicksalsschlag erlebt in meinem Leben und ich will Halt finden. Und dann sehe ich, der Herr ist kein Hirte. Ihr Lieben, ich glaube, wir haben eine Hungersnot in unserem Land. Die Büchergeschäfte sind voll davon. Und schaut mal, eigentlich sind die Menschen in unserem Land ja wieder offen für etwas Übernatürliches. Die östlichen Religionen boomen. Der Islam wächst. Man merkt, der Mensch, der ist gar nicht so atheistisch. Er sucht ja nach etwas. Er sucht nach etwas Übernatürlichen. Aber dann wird man fehlgeleitet durch solche Bücher. Ich glaube, es herrscht Hungersnot nach Gottes Wort in unserem Land. Gott entzieht sein Wort, weil die Menschen nicht hören wollen. Im Rahmen dieser Predigtvorbereitung las ich einen englischsprachigen Artikel über Amos 8. Der Autor, vermutlich ein amerikanischer Theologe, er hat den Amos-Text ausgelegt und sagte im Anschluss, übrigens, diese Hungersnot nach Gottes Wort finden wir in Deutschland. Das sagte er vor 30 Jahren schon. Ich glaube, er hat recht. Aber ich glaube, sie herrscht nicht nur in Deutschland. Okay, jetzt sagst du, gut, André, das ist ja ganz interessant so als Wissen, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich habe ja nicht so viel mit der Bibelkritik am Hut und mir ist das auch klar. Was für eine Relevanz hat Amos 8, 11 bis 14 für mein Leben? Kann die Situation auch für mich eintreffen, dass Gott nicht mehr zu mir redet? Das ist eine gute Frage. In Vers 14 wird ja deutlich, wir haben uns den Vers angeschaut, dass Götzendienst auch ein Grund ist, warum Gott sein Wort den Menschen vorenthält. Da stellt sich doch die Frage, und diese Frage haben wir uns öfter gestellt in dieser Predigtreihe, gibt es Dinge in unserem Leben, denen wir mehr nacheifern als Gott? Gibt es Dinge, seien es materielle Dinge oder Wünsche, Lebensträume, die wir über Gott stellen? Schau mal, wenn das in deinem Leben der Fall ist, wenn sich alles nur noch ums Geld dreht, vielleicht ist es auch ein Hobby. Bei mir war es lange Zeit der Fußball. Bei mir war Fußball ein Götze in meinem Leben, lange Zeit. Und wir investieren uns so stark da rein, wir leben nur dafür. Und dann sitzen wir hier sonntags im Gottesdienst, wir gehen raus und Gott hat nicht zu uns gesprochen. Weil wir Götzen in unserem Leben haben. Weil wir eben nicht in den Gottesdienst gehen mit den Worten: Herr, ich bin bereit, alles zu tun, was du von mir sagst. Rede du. Vielleicht sitzt du heute hier und hast Gottes Reden seit längerem nicht mehr wirklich wahrgenommen. Kann es sein, dass du Götzen im Leben hast? Denn der Vers lehrt uns, wenn wir Götzen im Leben haben, redet Gott nicht mehr. Dann zieht er sein Reden. Es kann sein, dass er sein Reden zurückzieht. Ferner lernen wir aus Amos 8 auch, dass wir Gottes Reden in unseren Gemeinden, aber auch in unserem persönlichen Leben nie als selbstverständlich sehen sollen. Gottes Reden zu uns ist nicht etwas, was wir in der Hand haben. Wir verfügen nicht über Gottes Reden. Gottes Reden zu uns ist seine Entscheidung. Er kann sein Reden auch zurückziehen, aber grundsätzlich will Gott reden und das ist immer Gnade. Da muss sich doch die Frage stellen bei uns, wenn Gottes Reden nicht selbstverständlich ist, wenn Gottes Reden zu uns so kostbar ist, wie gerne hören wir in der Gemeinde die Sonntagspredigten? Wie gerne gehen wir zur Bibelstunde? Wie gerne lesen wir persönlich Gottes Wort? Wenn Gottes Wort doch so kostbar ist, wenn es ein Geschenk ist, dass er zu uns redet. Manchmal leidet ein Christ eine persönliche geistliche Hungersnot, weil er einfach nicht mehr in der Bibel liest. Auch diese Art der Hungersnot gibt es. Zu mir kommen immer wieder Menschen, die dann auch wirklich so ehrlich sind zu sagen: André, irgendwie, ich habe keine Freude mehr am Bibellesen. Was soll ich machen? Vielleicht beschäftigt dich diese Frage gerade auch. Vielleicht sitzt du hier und sagst: Ja, irgendwie, ich bin in letzter Zeit nicht motiviert, die Bibel zu lesen. Was kann ich machen? Gibt es da vielleicht ein paar praktische Tipps? Ja, es gibt ein paar praktische Tipps. Ich möchte dir 5 praktische Tipps weitergeben für mehr Motivation beim Bibellesen. Erster Ratschlag: Bete dafür. Bete für mehr Feuer, für mehr Hunger am Bibellesen. Bete dafür. Das ist der erste und wichtigste Schritt. Bete dafür. Bete und sag: Gott, schenk du mir mehr Motivation. Ich will mehr lesen, aber hilf du mir. Zweitens, fang einfach an zu lesen, auch wenn du keine Motivation hast. Schau mal, das ist so ähnlich wie beim Essen. Manchmal fangen wir an zu essen und erst wenn wir es geschmeckt haben, stellen wir fest, wie gut das Essen ist. Ja? Und genauso ist das mit dem Wort Gottes. Wir müssen nicht immer erst Motivation und Freude haben, um anfangen zu lesen. Fang einfach an und die Freude kommt, wenn du liest. Das war der zweite Ratschlag. Erstens, bete dafür. Zweitens, fang einfach an zu lesen. Drittens, mach dir einen Plan. Lies systematisch. Schaut mal, wenn wir jeden Morgen erst überlegen müssen, was lesen wir denn heute? Ja, dann suchen wir und dann fangen wir irgendwo an zu lesen. Ach, spricht uns nicht an. Vielleicht suchen wir was anderes und da geht schon jede Menge Zeit verloren. Aber wenn wir einen Plan haben, wenn wir genau wissen, morgen lese ich hier wieder weiter, dann lesen wir systematisch und das kann enorm helfen. Es gibt tolle Bibellesepläne. Nein, nicht jeder muss die Bibel einmal im Jahr durchlesen. Aber irgendwo muss man auch mal anfangen, systematisch zu lesen. Also drittens, mach dir einen Plan. Viertens, mach dir einen Termin mit Gott. Das klingt vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich, aber wir machen uns für sämtliche Dinge Termine im Leben, oder? Also manchmal, wir sind ja mittlerweile so voll, dass wir uns sogar für unsere Freunde Termine machen. Dann und dann um die Uhrzeit Kaffee trinken mit einem Freund. Wir machen uns für alle Dinge scheinbar Termine, aber nicht für die stille Zeit. Warum nicht einfach mal damit anfangen, im Kalender notieren, diese Zeit bleibt frei. Oder mal einen Tag im Monat, zumindest einen Tag komplett freilassen, um dann mal ausführlich mehrere Stunden am Stück zu lesen. Also viertens, mach dir einen Termin und fünftens, das finde ich ganz, ganz wichtig, bitte jemanden immer wieder mal nachzufragen, wie es bei deinem Bibellesen läuft. Ich bin ein Freund von Rechenschaftsbeziehungen. Rechenschaftsbeziehungen sind so hilfreich und wir brauchen sie. Wir brauchen sie alle. Ich wiederhole noch mal kurz. Erstens, bete dafür. Zweitens, fang einfach an zu lesen. Drittens, mach dir einen Plan. Viertens, mach dir einen Termin. Fünftens, bitte jemanden einfach mal nachzufragen, wie es bei dir läuft. Wenn Gottes Wort nicht mehr zu finden ist, hat das tragische Auswirkungen. Die sehen wir hier in den Versen 13 und 14. An jenem Tag sinken die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst ohnmächtig hin. Und dann heißt es am Ende von Vers 14, sie werden fallen und nicht mehr aufstehen. Wenn Gott sein Wort zurückzieht, dann werden die Menschen darunter leiden. Sie haben einen Durst nach Gott. Das erinnert mich so ein bisschen an Psalm 42, 2 bis 3. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott, so dürstet meine Seele Gott zu dir. Sie haben den Durst, aber sie haben im Gegensatz zu den Psalmisten keine Aussicht, Gottes Wort zu finden. Das Wort, das hier mit ohnmächtig dahinsinken übersetzt wird, finden wir auch bei Jona. Jona, als die Sonne voll auf seinem Kopf scheint, er sinkt ohnmächtig, ermattet nieder. Ich denke nicht, dass das hier in erster Linie wörtlich gemeint ist, also dass die jungen Menschen tatsächlich ohnmächtig werden, körperlich. Sondern ich denke, es ist hier bildlich, symbolisch zu verstehen. Es fehlt ihnen Lebenskraft, es fehlt ihnen Lebensperspektive. Auffällig ist, dass der Text hier von schönen Jungfrauen und jungen Männern redet. Ich möchte deutlich machen, es geht hier gar nicht so sehr um die Schönheit, es geht mehr um das junge Alter dieser Menschen. Schaut mal, es geht um die Jugend. Es geht um die Jugend. Die junge Generation steht ja eigentlich noch voll im Saft. Ja, Jugend bedeutet Dynamik. Und die Logik dieses Textes ist, die jungen Menschen werden keine Lebensperspektive haben. Dann bedeutet es ja, die anderen erst recht nicht. Wenn sogar die jungen Menschen gar keine Lebenslust mehr haben, dann hat das ganze Volk keine Lebenslust mehr, keine Hoffnung, keine Perspektive, nur Sinnloses daherschmachten. Sehen wir, wie wahr das ist, was in 5. Mose 8 steht? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Ihr Lieben, wir Menschen sind so geschaffen worden, dass wir nicht allein Nahrung brauchen, sondern wir sind so geschaffen worden, dass wir Gottes Wort brauchen. Schaut mal, der Mensch besteht ja nicht nur aus Körper, sondern auch aus Geist. Deswegen stellt sich der Mensch im Gegensatz zu den Tieren die Frage nach dem Sinn im Leben. Wofür lebe ich? Was macht das Leben für einen Sinn? Gott hat uns als Ebenbild geschaffen, zu ihm hin. Deswegen braucht der Mensch Kontakt zum Schöpfer, wo ein Mensch zwar körperlich genug zu essen bekommt, aber kein Wort von Gott erfährt, bleibt der Hunger in seinem Herzen immer ungestillt. Vielleicht machst du das momentan gerade durch. Du verspürst eine tiefe Leere in deinem Herzen, eine Rastlosigkeit, die dich plagt. Es gibt nichts, was dich wirklich erfreut im Leben. Weißt du was? Gott möchte dieses Vakuum in deinem Herzen füllen. Das möchte Gott. Schaut mal, 400 Jahre nach dem Schweigen, das Volk in dieser zwischentestamentlichen Zeit, wo sich diese Prophetie, so denke ich, erfüllt hat, das Volk war verschmachtet. Das Volk hat jahrhundertelang kein Wort mehr von Gott bekommen. Und dann tritt Jesus auf, 30 Jahre, und verkündigt, 30 nach Christus, da beginnt Jesus ja sein öffentliches Wirken. Er steht vor dieser ausgehungerten Menschenmenge und schaut mal, was Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Nie mehr. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus kann und Jesus möchte den inneren Hunger und den inneren Durst in deinem Leben stillen. Der Text sagt uns auch, was ist die Voraussetzung dafür. Jesus sagt, wer zu mir kommt und wer an mich glaubt. Und deswegen spricht Gott heute in deinem Leben, komm und glaube. Komm und glaube. Zu Jesus zu kommen bedeutet auch immer, sein altes Leben zurückzulassen auf dem Weg zu Jesus. Das alte Leben, das sündige Leben vors Kreuz zu bringen. An Jesus zu glauben bedeutet, ihm zu vertrauen. Es ist mehr als nur das Wissen, dass es ihn gibt. Es ist ein persönliches Vertrauen, dass man sich eingesteht, ich bin ein Sünder, ich stehe nicht mit sauberen Händen vor Gott. Ich brauche Vergebung. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, vergib du mir alle meine Sünden. Das ist im Prinzip das, was wir Bekehrung nennen. Eine Abkehr von der Sünde und eine Hinkehr zu Gott. Ich möchte hier auch eine Warnung aussprechen, die ich eigentlich nicht allzu häufig ausspreche. Aber wenn du merkst, dass Gott dich ruft, wenn du es vielleicht in diesen Tagen gemerkt hast, dass Gott zu dir redet, zögere deine Entscheidung für ihn nicht hinaus. Wisst ihr, es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe noch Zeit, mich zu bekehren. Ich will jetzt noch das Leben genießen und später werde ich mich bekehren. Woher weißt du, dass Gott später noch zu dir redet? Woher weißt du das, dass Gott dich später nochmal ruft? Denn wir sehen im Text, er kann sein Reden auch zurückziehen. Wisst ihr was, ich habe diese Predigt vor einigen Monaten in der Gemeinde in Siegburg gehalten. Und ich habe genau diese gleichen Worte gesagt. Wer weiß, ob du noch die Chance hast? Ein Bekannter von mir geht nach dem Gottesdienst raus, setzt sich auf sein Motorrad und stirbt beim Motorradunfall. Ich muss dazu sagen, er war bekehrt, Gott sei Dank. Und doch, wenn wir diese Worte sagen, wollen wir doch nicht einfach drohen von der Kanzel. Das ist nicht unsere Absicht. Aber es ist Realität, dass wir alle nicht wissen, wie viele Gelegenheiten wir noch haben, zu Jesus zu kommen, wenn wir es noch nicht getan haben. Deswegen, wenn Gott heute redet, dann antworte. Jesaja 55, Vers 6, da heißt es, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er noch da ist. Wenn Gott dich heute ruft, wenn Gott dir heute sagt, ich möchte den Durst in deinem Leben endlich stillen, komm zu Jesus, treffe eine Entscheidung. Ich möchte dich einladen, entweder jetzt gleich in der Pause oder auch nach dieser Veranstaltung, diese Entscheidung festzumachen. Du kannst gerne zurückbleiben, wir können reden. Du kannst das aber auch mit Gott alleine machen oder mit einer Person deines Vertrauens. Du kannst auch gerne zum Gebet zurückbleiben im Anschluss an diese Veranstaltung, wenn du einfach nur ein Gebet brauchst für mehr Motivation beim Bibellesen. Wenn dich irgendwas anderes bedrückt. Ich wünsche mir, dass wir in unseren Gemeinden eine Gesprächskultur haben, dass es ganz normal wird, mit seinen Anliegen zu kommen, dass wir füreinander einstehen, dass wir füreinander beten. Ich wünsche es mir für dich, dass du auf Gottes Reden in diesen Tagen antwortest. Amen. Lass mich noch beten und dann entlasse ich uns in eine 10-minütige Pause. Herr, dein Wort ist kostbar. Dein Reden ist so wunderbar. Dein Reden ist das, was wir brauchen, Herr. Ohne dein Reden sind wir aufgeschmissen. Deswegen danken wir dir, Herr, dass du immer wieder zu uns redest, dass du uns korrigierst. Herr, du meinst es so gut zu uns. Herr, ich bitte dich aber auch für diejenigen, die angesprochen wurden, die angesprochen werden in diesen Tagen, Herr, dass sie antworten auf dein Reden, dass sie dein Reden nicht ignorieren, sondern dass sie zu dir kommen, Herr, ob zum ersten Mal oder in Form eines Neuanfangs, aber dass sie darauf reagieren. Das ist unsere Bitte, Herr. Amen. Amen. Wir haben jetzt 10 vor 5 und wir machen um 5 Uhr dann hier weiter mit dem nächsten Vortrag.